Herzlich willkommen beim Reichtumskongress. Schön, dass du mit dabei bist. Ich bin mit Christoph Feuermann im Gespräch. Schön, dass du auch da bist. Herzlich willkommen.
Ja, danke für die Einladung.
Christoph, magst du dich vorstellen und erzählen, was du machst für die, die dich noch nicht kennen?
Ja, ich bin der Christoph Feuermann, 32 Jahre jung. Ich bin seit 8 Jahren in der Weltgeschichte unterwegs, habe mich damals aus Deutschland abgemeldet, direkt nach dem Studium, und habe den Blog staatenlos.ch über die Jahre aufgebaut. Das ist eine Plattform, die sich um die Themen vor allem Steueroptimierung, Auswanderung dreht. Grundsätzlich helfe ich Leuten dabei, quasi alles in ihrem Leben zu internationalisieren. Das heißt, verschiedenste Flaggen in anderen Ländern zu setzen. Die Flaggentheorie können wir gleich vielleicht noch besprechen. Und damit einfach freier und wohlhabender in ihrem Leben zu werden.
Was hat dich bewegt, genau das zu entwickeln? Das ist ja schon noch echt speziell.
Das kam bei mir vor allem aus dem Studium zustande. Ich habe damals Verwaltungswissenschaften studiert. Ich war eigentlich auf dem besten Weg, Beamter zu werden. Habe mich dann allerdings im Studium so ein bisschen radikalisiert, kann man sagen. Bin zum Libertären, zum Anarchisten geworden und wollte dann natürlich nicht mehr beim Staat arbeiten, sondern möglichst selbstständig sein und Leuten helfen, so ein bisschen auch die Freiheit zu entdecken. Weil ich selber damals gemerkt habe, ich war in der Politik, in der Partei aktiv, ich war im Bundestag bei einem Abgeordneten. Ich war auch, in der Politikberatung, in Thinktanks aktiv, habe aber gemerkt, weder Politik noch, zumindest kurzfristige Ideen werden uns die Freiheit bringen in einem Land wie Deutschland. Das heißt, man muss sich selbst dazu entscheiden, man muss selbst den Schritt zur Freiheit gehen, indem man die richtigen Strategien und Technologien anwendet. Und das versuche ich so ein bisschen über meinen Blog auch zu kommunizieren.
Ja, ihr habt mittlerweile eine richtig große Community aufgebaut, ne? Das heißt, das Thema ist für sehr viel mehr Menschen relevant, als man so gemeinhin vermuten sollte.
Ja, sehr viele Menschen, die mich vor 10 Jahren noch belächelt haben, sagen wir mal so, denken jetzt das Gleiche. Und das war immer auch so ein bisschen meine Strategie, ja, eben quasi über diesen Zugang, ist eher pragmatisch, Steueroptimierung und so weiter, eben Menschen auch dieses Freiheitsthema näher zu vermitteln. Und das ist auch ganz gut geklappt. Und viele Leute nennen sich jetzt eben staatenlos, obwohl sie eigentlich wohnsitzlos oder einfach eben dieses freie Leben meinen, ja.
Ja, als ich gesagt habe, dass ich mich anfange, mit staatenlos zu beschäftigen, damit meinte ich vor allen Dingen auch mit deinem Blog und mit den Themen, über die du so sprichst, da haben mich auch viele Menschen hochgradig irritiert angeguckt, wie staatenlos gibst du jetzt deinen Pass ab und was machst du denn jetzt? Und da kam sofort so ein Riesengesprudel an ganz, ganz vielen Fragen. Vielleicht hast du Lust, mal zu erklären, was ist staatenlos?
Ja, den Namen habe ich damals ganz bewusst gewählt, eben auch, weil er so ein bisschen plakativer ist. Ich könnte mich auch obdachlos nennen, aber das hat dann, sag ich mal, die falsche Konnotation. An sich geht es um wohnsitzlos, aber das ist dann ein bisschen langweiliger. Staatenlos meint vor allem eben, dass wir eben nicht unsere Pässe irgendwie über Bord werfen oder verbrennen. Ich habe sogar mehrere deutsche Reisepässe, es geht. Es geht eher darum, sich, sag ich mal, mental von diesem Staatskonzept zu lösen und einfach offen für mehrere Länder gleichzeitig zu sein, sodass wir eben unsere Angelegenheiten auch in verschiedene Länder outsourcen. Ich habe zum Beispiel meinen Wohnsitz in Panama, Paraguay, Georgien, Dubai und eigentlich auch Thailand, also 5 Wohnsitze. Und das ist möglich. Muss man nicht machen, aber hat diverse Vorteile. Und genau das Gleiche ist bei meinen Firmen so, bei meinen, was weiß ich, anderen Angelegenheiten, die es so gibt auf der Welt.
Wow. Ich bin im ersten Beruf Sozialarbeiterin, also auch sehr, wie soll ich sagen, ich war sehr systemkonform. So, meine Aufgabe war ja auch, Menschen in der Anpassung ans System zu unterstützen. Und für mich kam spätestens vor, sagen wir mal 3 Jahren so der Knall, als klar war, ne, die Corona-Krise geht los und da habe ich gedacht, nee, da kann ich nicht mehr hinterstehen. So, das ist für mich nicht mehr vereinbar mit meinen Grundwerten. Und ich finde es total faszinierend, dass zeitgleich überall auf der Welt ganz, ganz viele Menschen angefangen haben zu sagen, nee, so wollen wir es nicht mehr, wie kann es denn dann gehen? Und dein System bietet ja tatsächlich eine rechtlich abgesicherte Alternative. Ne, da gibt es ja diverse Sachen, aber deins ist tatsächlich rechtlich, steht das auf sicheren Füßen, ne?
Das steht auf sicheren Füßen und es ist grundsätzlich halt auch für jeden auf der Welt tatsächlich umsetzbar, solange er halt natürlich irgendwie sich die Mittel dazu schafft. Dabei können wir jetzt nicht helfen, wie man sich irgendwie ein ortsunabhängiges Business oder Einkommen aufbaut. Da gibt es viele andere, die das versuchen zu tun. Aber grundsätzlich ist es mittlerweile durch die starke Digitalisierung halt recht einfach möglich geworden, auch als relativ unwissend, also man muss jetzt nicht irgendwie IT studiert haben oder ähnliches, sich dann ein vernünftiges Auskommen zu schaffen. Auch wenn das dann erstmal heißt, dass man was sich auf Kopangan lebt, weil es dort günstiger ist als in was immer USA oder so. Ja.
Ist gut, dass du USA sagst, Kopangan ist die teuerste Insel von ganz Thailand, so günstig ist
das. Das glaube ich mir, ja, aber es ist trotzdem im Vergleich wahrscheinlich immer noch relativ günstig.
Naja, was das einfach bietet, sind klimatische Bedingungen, die ich sehr, sehr angenehm finde. Und dass du hier eine Vegetation hast, wo du, anders als in Deutschland, hast du ja nur ein sehr kurzes Gartenjahr. Und hier hast du einfach eine sehr viel längere oder quasi unbegrenzte Vegetationsperiode. Also ich finde, das gibt diverse Vorteile, wenn man sich so ein ganz klein bisschen auch mit Selbstversorgung oder Agrarthemen beschäftigt. Das stimmt schon.
Ja, definitiv. Man muss halt immer auch den richtigen Kompromiss finden. Ja, das ist eben genau das, was ich auch sage. Wenn man jetzt anfängt, dann kann man halt nicht in alle Länder gehen, weil sie einfach zu teuer sind. Muss man eben die Länder gehen, die möglichst günstig sind, während man sein Geld natürlich möglichst in Ländern verdient, die möglichst teuer sind. Ja, also in der Geo-Arbitrage ist auch ein wichtiges Konzept. Und damit können wir dann auch, was weiß ich, selbst wenn wir zum oder unter dem deutschen Mindestlohn arbeiten, in vielen asiatischen oder lateinamerikanischen Ländern ein relativ luxuriöses Leben führen. Ja. Mhm.
Du hast vorhin gesagt, Flaggentheorie. Hast du Lust, da mal einen Satz zu sagen?
Ja, die Flaggentheorie ist so ein bisschen das Kernstück unserer Arbeit, die ich auch in, sag ich mal, Deutschland recht popularisiert habe. Das ist einfach diese, sag ich mal, Freiheitsstrategie, mit der wir uns internationalisieren. Wir setzen verschiedene Flaggen. Ich sag mal so, die 5 Hauptflaggen sind unsere Staatsbürgerschaft, unser Wohnsitz, unser Firmensitz, unsere Bankkonten und unsere Spielplätze. Ja, das heißt, Spielplätze sind die Länder, wo wir uns am liebsten aufhalten, wo wir unseren Hobbys, was auch immer, nachgehen. Das muss aber nicht zwingend zum Beispiel unser Wohnsitz sein. Also zum Beispiel meine Spielplätze sind zum Beispiel, würde ich sagen, Italien und Argentinien. Das sind jetzt steuerlich nicht gerade ideale Länder, aber ich halte mich dort trotzdem gerne auf. Meine Wohnsitze sind dementsprechend aber nicht in Italien und Argentinien, sondern zum Beispiel in Paraguay und in Dubai, weil ich dort steuerfrei leben kann. Ja, ich habe noch nie in meinem Leben Einkommenssteuer gezahlt. Und meine Firmensitze sind da wiederum ganz woanders, weil wenn ich mit einer Panama-Firma eine Rechnung schreibe, wird die nicht anerkannt von deutschen Kunden. Können das gar nicht absetzen beim Finanzamt. Hat einen sehr schlechten Ruf. Dementsprechend sind meine Firmen zum Beispiel in den Vereinigten Staaten, in Florida, weil das ist dann wiederum sehr reputabel. Und genau nach diesem Schema schaut man sich halt die individuelle Situation an und versucht jeweils die beste Lösung zu finden in allen Ländern der Welt. Und die Welt ist relativ groß. Es gibt nicht nur 193 Länder, die anerkannt sind. Mir fehlen aktuell noch 4 Länder, dann habe ich alle Länder der Welt gesehen. Also ich bin kurz davor, das zu vollenden. Es gibt allerdings 266 autonome Länder, was Steuern und andere rechtliche Dinge angeht. Also einen relativ großen Pool an Möglichkeiten. Ja, kannst du mal ausrechnen, 266 hoch 15 Flaggen circa, die es bei uns gibt. Kannst du auch erweitern. Das gibt ein paar Milliarden Möglichkeiten. Ja.
Was meinst du mit autonom? In dem Zusammenhang?
Autonom meine ich ganz einfach, dass es ja nicht nur Staaten gibt, sondern es gibt einige andere Gebilde, die, sag ich mal, völlige rechtliche Unabhängigkeit haben, was ihre Steuern, Einwanderung und Ähnliches angeht. Ja, also die ganzen Überseeterritorien zum Beispiel, Cayman Islands zum Beispiel, ist ja ein Teil von Großbritannien. Oder gibt ja viele weitere solcher Inseln, vor allem Inseln, teilweise aber auch Festlandgebieten, die auch sehr viele Möglichkeiten bieten. Ja.
Ich finde das ja ein total spannendes Thema. Ich finde, wenn man einmal so anfängt, über den Tellerrand so ein klein bisschen hinauszuschauen, dann wow, ne? Da tut sich ja eine ganz, 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 ganz neue Welt auf.
Ja, es ist eine neue Welt, aber es ist natürlich eine Welt, die viele, sag ich mal, abschreckt, die viele eben mit Bürokratie in Verbindung bringen, was auch stimmt. Und deshalb habe ich halt schon vor 8 Jahren diese Nische erkannt. Ja, vor 8 Jahren hat das praktisch niemand im deutschsprachigen Raum gemacht. Mhm. Es gibt einiges an Konkurrenz im englischsprachigen Markt, schon damals. Deshalb sind wir in Englisch auch nicht so aktiv. Wir haben zwar eine englische Webseite, die läuft auch ganz gut. Aber wir haben uns eben ganz bewusst eben auf die, sag ich mal, unterrepräsentierten Sprachen gestürzt. Neben Deutsch, womit ich angefangen habe, sind wir mittlerweile auch eigentlich Marktführer im Spanischen und Portugiesischen, weil da wirklich die Leute auch nach Informationen in ihren Muttersprachen suchen. Ja.
Also ich gehe davon aus, dass du auch mehrere Sprachen sprichst. So klingt das.
Ich spreche zumindest Englisch und Spanisch relativ fließend, ja.
Was ich so am Rande mal mitbekommen habe, du hast zumindest eine Zeit lang auf einem Katamaran gelebt. Tust du das noch, oder?
Das stimmt, ja. Ich bin nicht ganz obdachlos. Ich habe zumindest einen Katamaran, den ich hin und wieder besuche. Ich habe tatsächlich seit 8 Jahren keine Wohnung gehabt. Ja, also ich lebe die ganze Zeit in Hotels oder eben auf meinem Boot. Den Katamaran habe ich immer noch. Der wird auch betreut von einem guten Freund von mir, der als Skipper darauf dauerhaft lebt. Wir haben nicht nur den Skipper, wir haben auch 2 Hühner an Bord. Also wir sind voll autark. Die Hühner legen jeden Tag ein Ei. Und Trinkwasser und so können wir eh selber produzieren, auch mit dem Entsalzer. Ich habe jetzt mich im letzten 1,5 Jahren wieder sehr stark darauf konzentriert, meine, sag ich mal, letzten Länder der Welt abzubereisen. Wenn das jetzt in wenigen Wochen mittlerweile geschehen ist, werde ich auch wieder mehr Zeit auf dem Boot verbringen, also weil mir der Lifestyle sehr taugt. Ja.
Ich finde das so großartig, weil ich glaube, dass wenn wir so aus diesem ich muss immer morgens zur Arbeit gehen und dann muss ich, wenn ich da so ein Stückchen aussteige, dann glaube ich, kriegen wir überhaupt erst eine Idee, was Freiheit alles sein kann. Uns überhaupt auf die Dinge zu konzentrieren, die uns am Herzen liegen. Und ich finde...
Ja, definitiv. Also ich sehe das immer wieder bei vielen Kunden. Man merkt einfach, das ist so eine mehrmonatige Heilungsphase im Regelfall. Und was weiß ich nicht, sehe dann oft Leute nach 6 Monaten, kommen die nochmal auf mich zu, buchen einen neuen Call und sind ganz anders drauf und haben so viele Ideen, die sie umsetzen wollen, wo sie halt 6 Monate vorher nie drauf gekommen wären. Ja.
Absolut. Du hast gerade gesagt, ein Call. Du bist aber grundsätzlich nicht immer 1:1 in der Beratung tätig, sondern ich kann erstmal, wenn ich mich mit diesem Thema beschäftigen will, auch erstmal einen Kurs buchen, oder?
Wir haben ja verschiedenste Möglichkeiten. Ich meine, der Tag hat nur 24 Stunden und ich bin viel am Reisen. Dementsprechend, man kann mich für eine Beratung buchen, aber auch nicht allzu viele Slots pro Woche sind da verfügbar. Aber das macht grundsätzlich schon am meisten für die Leute Sinn, die ein bisschen mehr Geld verdienen und einfach keine Zeit haben, sich jetzt 25 Stunden Videokurs anzuschauen, den wir auch haben, der auch sehr interessant ist, den ich sehr empfehlen kann. Aber das ist natürlich dann auch einiges an Aufwand, den anzuschauen und da durchzusteigen. Aber wir haben ja mittlerweile, ich glaube, 300 Artikel kostenlos auf einem Blog. Kann man alles mal durchlesen, dauert dann aber natürlich mehrere Monate.
Ich würde dich total gerne nochmal zum Thema Investieren fragen, weil du bist auch als Investor bekannt. Hast du Lust, da nochmal was zu zeigen?
Ja, gerne. Ja, ist natürlich ein relativ breites Thema. Bei mir kam das natürlich relativ, sage ich mal, mit der Zeit automatisch, weil die Themen einfach zusammengehören und man natürlich auch in anderen Ländern sehr gut investieren kann. Das heißt, ich habe da ein bisschen unübliche Strategie, die man noch nicht unbedingt kopieren kann, aber die für viele durchaus Sinn machen kann. Ich bin sehr stark in so Firmenwerte gegangen, die nicht an der Börse notiert sind. Das heißt, ich bin bekannt für so Projekte wie eine Walnussplantage in Georgien oder dass wir Kurzzeitvermietungen machen in mehreren europäischen Städten. Oder ich habe ein Weingut gekauft in Argentinien zum Beispiel oder eben benannten Katamaran. Das sind halt alles letztlich mehr oder weniger Sachwerte in echten Unternehmen, die wirklich was produzieren und damit relativ krisenresistent sind. Ja, also die Inflation und der Absturz der Aktienmärkte und Kryptomärkte und so weiter nimmt mich nicht so stark mit. Aber es sind einfach Unternehmen, die was produzieren, was Leute immer kaufen werden und die relativ gute Dividenden zahlen. Ja.
Wie bist du auf diese Strategie gekommen?
Bin ich so ein bisschen, sag ich mal, aus der eigenen Anschauung und auch aus dem, sag ich mal, eigenen eigenen Fortbildung drauf gekommen. Ich habe ja damals studiert Verwaltungswissenschaften, habe mich nebenbei aber mit vielen anderen Themen beschäftigt. Zum Beispiel, es gibt diese Wirtschaftstheorie der österreichischen Schule, nennt sich das. Da haben wir auch einen Videokurs zu. Das habe ich während meiner Studienzeit stark, sag ich mal, parallel studiert und bin da eben auf ganz andere Ansichten zum Wirtschaftssystem gekommen, wie es irgendwie im VWL-Studium vermittelt wird. Und das hat dann natürlich auch sehr stark mein Investment und auch meine Business-Strategien geprägt, weil es einfach eine deutlich realistischere Herangehensweise an dieses Thema ist, wo dann auch das zum Beispiel Wirtschaftskrisen und Ähnliches viel stärker, sag ich mal, beleuchten und erkennen kannst. Mir war es immer klar, dass es zu einem Crash kommt. Man kann natürlich nie wissen, wann genau. Aktuell sind wir mittendrin. Und ja, also deshalb bin ich zum Beispiel nie in den Aktienmarkt reingegangen. Habe sicherlich einiges an Gewinnen auch nicht mitgenommen. Andererseits jetzt aber eben auch die ganzen Verluste nicht mitgenommen, ja.
Wie soll ich das sagen? Ich finde, das ist einfach aus einer menschlichen Perspektive was mir sehr nah ist. Weil ich finde, diese Investorenbetrachtungsweisen, die einfach nur auf Gewinnmaximierung aus sind, da habe ich persönlich immer relative Bauchschmerzen mit. Aber zu sagen, ich investiere in nachhaltige ökologische Anbauweisen, da finde ich, haben wir alle immer was von. Also egal, wo die Welt noch so hingeht und was so passiert.
Es geht vor allem einfach um Langfristigkeit. Das ist jetzt gar nicht mal unbedingt ökologisch, schon nachhaltig in meinen Augen. Es ist ja nicht unbedingt die allerfeinste Permakultur, die irgendwie praktiziert wird. Aber es ist halt einfach ein nachhaltiges Investment. So. Sorry, ich muss mich gleich niesen. Was wollte ich sagen? Ja, es ist halt langfristig. Das Geld, was du investierst, ist erstmal weg. Und dann hast du halt nach mehreren Jahren erst die Rendite. Ja, viele wollen das Geld immer verfügbar haben und sofort irgendwie ein paar Prozente haben. Das ist da halt nicht möglich. Da musst du halt jetzt, im Endeffekt werde ich 8 Jahre gewartet haben, bis ich den ersten Euro aus dieser Walnussplantage rausbekomme. Dann allerdings ist das quasi meine lebenslange, relativ nette Rente, ja.
Ja, Rente klingt gut, aber du bist ja in einem Alter, wo Rente noch nicht wirklich das Thema ist, ne?
Ja, klar, aber das habe ich mir bewusst so gebaut. Ich habe gesagt, in meinen 20ern bereise ich alle Länder der Welt und schaffe sozusagen mein passives Einkommen, dass ich dann mit 30 nicht mehr arbeiten muss. Das hat auch relativ gut funktioniert und dann ja, werde ich mich natürlich nicht faul an den Strand in Kopangan verziehen, sondern verschiedenste weitere Projekte umsetzen. Aber eben nicht mit diesem, sag ich mal, ich muss ja zur Arbeit gehen, Motto, wobei ich das natürlich nie in meinem Leben hatte. Ja, also ich war auch persönlich nie angestellt, kann das auch selber gar nicht wirklich nachempfinden. Ich war mal 6 Monate lang Praktikant während des Studiums und das war der absolute Horror für mich und allein das hat mich schon dazu getrieben, mich selbstständig zu machen.
Und das ist dir geglückt. Also ne, ich finde, es gibt ja eine Menge Menschen, die davon träumen, zu sagen, boah, ich habe da so keinen Bock drauf, aber die wissen einfach auch nicht genau, worauf es ankommt. Wie hast du oder aus welcher Haltung heraus hast du all die Sachen so umgesetzt? Also ich finde, das ist ja schon enorm, mit 30 finanziell frei zu sein.
Ja, das hat natürlich, sag ich mal, einige persönliche Vorteile, die ich halt im Studium dann sehr stark ausgenutzt habe. Ich bin zum Beispiel ein sehr schneller Leser, schon immer, auch als Kind. In der Schule war ich immer sehr schlecht, war ich wahrscheinlich unterfordert, nehme ich an, in der Rückbetrachtung. Aber ich kann halt sehr schnell Informationen aufnehmen. Das ist gerade in diesem Bereich natürlich auch ein Riesenvorteil. Ich habe dann damals während des Studiums, ich habe das zu Ende studiert, ich habe auch meinen Bachelor bekommen. Aber die letzten 2 Jahre habe ich praktisch nichts mehr gemacht. Ich habe 2 Stunden vor den Klausuren gelernt und sonst bin ich nirgendwo hingegangen, habe aber in der Zwischenzeit halt sicherlich jedes Jahr 200 Bücher gelesen. Über Themen wie Business, Marketing, Psychologie, Geschichte, Biografien erfolgreicher Unternehmer habe ich regelrecht verschlungen. Und nach 2 Jahren fühlte ich mich dann ready, quasi mit dem Abschluss des Studiums mein Business zu starten. Und ich lese auch seitdem immer noch recht viel. Mittlerweile auch sehr viele fachliche Dinge natürlich. Und eben dieser sehr starke Selbstbildungsdrang, sage ich mal dazu, hat das Ganze sicherlich befeuert. Ja.
Ja, das klingt mega. Was ist das nächste große Projekt, wenn du sagst, in wenigen Wochen hast du alle Länder dieser Erde bereist? Was ist das nächste große Ziel für dich?
Naja, es geht noch weiter. Also ich sag mal, bewerte das eigentlich jetzt nicht nach Ländern, sondern es geht um diese Territorien. Es sind dann immer noch ein paar, auch einige deutlich schwierigere. Und es ist ja auch immer aufgeteilt in verschiedene Lebensbereiche. Du hast einerseits dieses persönliche Reiseziel, dann hast du irgendwie ein Familienziel, dann hast du ein Ziel für Business oder mehrere Businesses. Und da sind ja sehr viele Projekte, die bei mir immer zeitgleich laufen. Grundsätzlich geht es einfach darum, eben dieses freiheitliche Leben weiter zu verbreiten, die nächsten Jahre und Alternativen zu schaffen. Ich bin ja auch sehr stark in dieser Bewegung drin, die zum Beispiel über schwimmende Städte oder freie Privatstädte, heißt es, eben auch Alternativen zu Staaten schaffen will. Da hatten wir jetzt gerade am Wochenende eine Konferenz in Prag zu, die sich diesen Themen gewidmet hat. Und in die Richtung werde ich sicherlich auch weitermachen in Zukunft, ja.
Magst du dann einen Satz zu sagen? Das klingt sehr spannend.
Ja, es gibt diese Bewegung Free Cities, freie Städte oder auch Seasteading. Das ist so ein bisschen die Idee, dass man quasi auf dem Meer außerhalb der 12-Meilen-Zone von Staaten schwimmende Plattformen baut und dort seine eigenen Staaten ausruft. Ja, wir haben auf den Landflächen der Welt das Problem, alles ist halt irgendwie von Staaten besetzt. Aber auf dem Meer könnten wir unsere eigenen Staaten ausrufen. Und diese Free Cities-Idee ist quasi, mit Staaten zu verhandeln, ein gewisses Gebiet abzutreten und daraus eben eine Sonderzone zu bauen, die eigene rechtliche Hoheit hat. Also keine reine Freihandelszone, irgendwie mit Steuervorteilen, sondern wirklich komplette Autonomie. Das Thema hatten wir ja eben schon über das Rechtssystem, über das, was heißt, über die Polizei und so weiter. Und sowas wurde schon umgesetzt, zum Beispiel in Honduras. Dort bin ich auch investiert, das ist auch eines meiner Investments. Und dort habe ich auch eine Immobilie, lasse gerade einen Leuchtturm bauen. Ja, also ich habe dann bald nicht nur ein Boot, sondern auch einen Leuchtturm für das Boot. Und das sind sehr spannende Projekte. Also wer sich damit beschäftigen will, es gibt eine dieser Zonen heißt Prospera, ja, wie Prosperity. Die ist schon relativ weit fortgeschritten in Honduras. Ja.
Ich finde, es klingt mega, mega, mega spannend. Weil, also, ich glaube, ich war 15 oder so. Da hat es mir eine Freundin so ein großes Anarchiezeichen an den Schrank gesprüht. Und ich habe es hauptsächlich benutzt, weil ich wusste, dass meine Familie total schockiert reagiert. Das fand ich schon mal gut. Und habe aber irgendwann in den letzten Jahren gemerkt, ja, das ist aber auch im Wesentlichen meine Haltung. Also ich will weder regiert werden, noch habe ich Lust, andere Menschen zu regieren. Das ist überhaupt nicht mein Ding, sondern ich kann diesen Freiheitsgedanken mich sehr nachfühlen. Also das ist schon, deswegen finde ich es gerade auch persönlich nochmal sehr, sehr spannend, mich damit zu beschäftigen. Das geht so in die Richtung, wo ich hin will.
Ja, das ist genau das, was ich auch immer gefühlt habe. Auch in der Schule damals, ja, also ich war nie der, der irgendwie die ganzen Leute beeinflussen und kontrollieren wollte. Aber ich wollte es ja eben auch nicht selber tun. Ja, dann bist du halt automatisch der Außenseiter. Und das hat sich dann so ein bisschen durch mein Leben gezogen, ja.
Also mir war überhaupt nicht bewusst, dass es da tatsächlich Möglichkeiten, weil das, was ich wusste, war, na, wir haben halt quasi, wie du so schön gesagt hast, alle Landbereiche von Staaten bereits besetzt und da geht quasi nichts. Ne? Das war so mein Stand der Dinge und das ist ja echt.
Ja, es gibt halt findige Unternehmer, ne, also das sind meistens selber Anarchisten, sag ich mal so. Aber da hat man ja auch oft das, sag ich mal, den falschen Begriff vor Augen. Man denkt an irgendwelche Punks, die in den Parks rumlungern, die dann eine Sozialarbeiterin, wie du damals irgendwie versuchst, ins System wieder einzugliedern. Und das sind ja in der Regel erfolgreiche Unternehmer, oft Multimillionäre, die eben nicht mehr arbeiten müssen, sondern aus Spaß sich eben diesen Projekten widmen und versuchen, die Welt ein bisschen besser zu machen. Und das ist schon eine sehr interessante Bewegung mit sehr vielen spannenden Menschen. Und ja, ich bin froh, da ein Teil von zu sein. Ja.
Ich wollte gerade sagen, also ich weiß, dass meine Familie sich da immer horrendes Chaos drunter vorgestellt hat, ne? Anarchie ist einfach nur das Aussetzen aller Regeln. Ich habe eine ganze Weile in einer Lebensgemeinschaft gewohnt. Gut, das war territorial, aber trotzdem hatten wir ganz, ganz viel Freiraum, miteinander Regeln zu gestalten und miteinander auszuhandeln. Wie wollen wir hier miteinander leben? Es war so ein Dorf ohne Strom in den Bergen.
Das ist ja das gängige Missverständnis von Anarchie. Anarchie heißt ja nicht ohne Regeln, sondern das heißt letztlich, wer regelt. Und das ist eben dann nicht jemand, sag ich mal, stülpt anderen Regeln auf, sondern man kommt entweder gemeinsam zu Regeln
Genau.
oder man hat halt einen anderen Mechanismus, einen freien Markt zum Beispiel, der die Regeln dann bestimmt, ja.
Genau. Und ich fand das eine total spannende Erfahrung. Natürlich ist es an bestimmten Stellen anstrengender, wenn ich Regeln selbst aushandeln muss, mit anderen auf Augenhöhe verhandeln muss, wenn ich mich nicht auf, aber der Staat hat gesagt, zurückziehen kann, sondern einfach auch eine persönliche Präsenz dann mich hinein entwickeln muss, aber gleichzeitig finde ich, ist es sehr viel befriedigender, so miteinander zu leben. Ne? Macht einfach mehr.
Richtig, und das ist ein bisschen auch die Grundidee dieser freien Privatstädte. Also im Endeffekt handelt es sich einfach um ein Unternehmen, was dann quasi diese Zone privat betreut. Und du hast dann eine Art Gesellschaftsvertrag. Ja, aber in diesem Fall hast du diesen Vertrag halt aktiv zugestimmt. Da steht dann drin, du zahlst, was weiß ich, $2.000 im Jahr und dafür kriegst du die und diese Leistung. Und der riesige Vorteil gegenüber unserem derzeitigen System ist halt der folgende. Erstens, du kannst diesen Dienstleister dann verklagen, wenn er dir das Versprochen nicht zur Verfügung stellt. Also zum Beispiel diese Zone in Honduras. Honduras hat, das ist das Land mit der höchsten Mordrate in der westlichen Welt. Ja, deswegen gibt es Nachfrage nach diesem Gebiet, weil sie dir 100% Sicherheit versprechen. Wenn du jetzt trotzdem ausgeraubt wirst auf deren Gebiet, kannst du sie auf Schadensersatz verklagen. Versuch das mal in Deutschland. Ja, auch in Deutschland sollte der Staat eigentlich Sicherheit herstellen. Aber wenn du in der U-Bahn ausgeraubt wirst, ja, dann viel Spaß. Dann wirst du wahrscheinlich noch ausgelacht. Und das zweite große Punkt ist, den haben wir in Deutschland alle 4 Jahre. Alle 4 Jahre spätestens wird wieder irgendwas geändert. Wir haben überhaupt keine langfristige Rechtssicherheit. In so einer freien Privatstadt haben wir einen Vertrag und der kann nur von beiden Seiten aus geändert werden, wenn beide Seiten zustimmen. Das heißt, wir haben einfach diese lebenslange Rechtssicherheit, dass was wir zugestimmt haben, auch das ist, was wir in Zukunft haben werden. Und das ist dann leider in Demokratien ja überhaupt nicht der Fall.
Es gibt, ich fand es sehr witzig, ein Foto, da stehst du neben so einem Aufsteller, auf dem steht Let's talk about tax, baby. Steuern, großes Thema. Kannst du da mal deine Perspektive drauf erläutern?
Ja, es gibt natürlich da viele Perspektiven. Ich habe schon erwähnt, ich bin ja einkommenssteuerfrei, eigentlich seit immer, weil ich nie wirklich Unternehmer im deutschen System war, auch nie wirklich angestellt war. Dementsprechend gibt es sehr viele gute Möglichkeiten, das Steuerthema zu minimieren. Ich habe zum Beispiel auch noch niemals Buchhaltung in meinem Leben gemacht. Viele Leute fragen, ja, machst du da auch die Buchhaltung für meine Firma? Ich sage, nee, sorry, kann ich nicht. Und viele Leute wollen ja auch irgendwie mit dieser Buchhaltung nichts zu tun haben. Die fragen mich dann mal, ja, Christoph, ich würde eigentlich gerne Steuern zahlen, aber ich will diese Buchhaltung nicht machen. Da muss ich immer sagen, ja, sorry, geht jetzt nicht. Du darfst auch gerne Steuern zahlen. Und man kann das Thema, ja, sag ich mal, ob jetzt Steuern notwendig sind, auch aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Ja, für mich als Anarchisten, Libertären, ist es ja grundsätzlich so, dass ich Steuern auch ethisch verurteile tatsächlich. Ja, die meisten Leute nennen mich asozial. Ich denke in der Regel immer das Gegenteil. Ja, für mich sind Steuern Raub. Es ist eben einfach eine Ausübung von Zwang und Gewalt, die ich so in meinem, sag ich mal, Wertesystem nicht dulde. Ja, das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist natürlich dieser utilitaristische, was mit den Steuern angestellt wird. Und da kriegen wir natürlich auch immer sehr, sehr viele Kunden, die eigentlich eher, würde ich sagen, links sind oder sehr angepasst sind, die aber einfach sagen, ja, ich möchte nicht mehr die Kriege mitfinanzieren oder dies und das mitfinanzieren. Das ist auch ein sehr valider Punkt, ja.
Ja, genau. Hättest du mich vor 15 Jahren gefragt, hätte ich ganz staatstreu gesagt, Steuern ganz wichtig, die zahle ich da auch gerne. Und irgendwann kam so der Punkt, wo ich gedacht habe, ja, wenn ich jetzt keine Steuern mehr zahle, was mache ich dann mit dem Geld? Und dann dachte ich, ja, dann habe ich Luft, in die Sachen zu investieren, die ich wichtig finde. Ich finde zum Beispiel sauberes Wasser ist mir ein totales Anliegen. gibt so ein paar Projekte, wo ich finde, wow, die brauchen wir ganz dringend als Menschheit. Und da habe ich dann plötzlich Kapazitäten für. Also ich finde, das bedeutet in keiner Weise asozial zu handeln oder aus dem...
Nee, du hast halt einfach mehr zur Verfügung, dass du anderweitig einsetzen kannst. Und wenn dann irgendwelche Superreiche fordern, sie müssten mehr Steuern zahlen, die können das auch einfach spenden. Sie können es auch einfach direkt ans Bundesfinanzministerium spenden, die haben auch ein Spendenkonto. Ja, also es ist halt wirklich die allergrößte Bevormundung, sowas fordern zu wollen. Und in der Regel, ich habe immer festgestellt, eigentlich niemand möchte Steuern zahlen. Wenn Leute wirklich dafür sind, Steuern zu zahlen, dann heißt das entweder, sie verdienen nichts, was sie irgendwie besteuert werden könnte, beziehungsweise schlimmer, sie leben halt von Steuergeldern anderer. Sie leben halt vom Staat und das ist halt mittlerweile auch so, dass es mehr oder weniger 70-80% der deutschen Bevölkerung tun. Und damit ist ja quasi schon ausgeschlossen, dass irgendwas in Richtung weniger Steuern oder mehr Freiheit in Zukunft im System möglich ist. Ja.
Jetzt nochmal für die Zuschauer, die sich damit noch nie beschäftigt haben. 70-80% leben vom Staat, heißt nicht, die kriegen alle Hartz IV, sondern das heißt, dass dieses ganze Staatssystem dafür sorgt, dass es quasi selbsttätig am Leben bleibt und einfach immer mehr Staatsbedienstete.
Genau. Es geht eben darum, Netto-Steuerzahler, sagt man gerne. Und es sind wirklich mittlerweile relativ wenige. Es sind eben die ganzen angestellten Facharbeiter, Unternehmer, die letztlich mehr reinzahlen, als sie bekommen. Aber selbst viele Unternehmer sind nicht Netto-Steuerzahler, weil sie halt extrem an den Subventionströpfen der Regierung hängen. Mhm. Natürlich sind auch alle Studenten, alle Großteil der Rentner und so weiter nicht drunter. Und jeder, der meint, er ist Angestellter und zahlt viel Steuern, ja, wenn du jetzt irgendwie im Kulturbereich arbeitest, im Gesundheitsbereich arbeitest, im Bildungsbereich arbeitest, dann kommt dein Geld ja trotzdem vom Staat und dementsprechend kannst du Steuern zahlen, aber viel mehr kommt vom Staat. Das ist ja erstmal nicht negativ, man kann sein Leben ja ändern, aber das ist vielen Leuten ja gar nicht bewusst.
Ich habe es in dem hohen Prozentsatz mir auch noch nie klar gemacht. Also das ist
viel. Ja, es ist ja demografisch auch höchst interessant. Ja, man muss dann dazu sagen, Großteil dieser ca. 15 Millionen Nettosteuerzahler, die wir noch haben in Deutschland, also ca. 20%, davon gehen ca. die Hälfte in den nächsten 10 Jahren in Rente, werden also auf die andere Seite. Und von den 8 Millionen, die bleiben, wandern jedes Jahr 200.000 aus. Also es ist klar, dass das System in 10 Jahren oder sowas zusammenbricht. Spätestens.
Mein lieber Schwan, ich habe auch gerade gedacht, also auch schon 20%, das ist nichts, 15 Millionen ist nichts. Das ist.
Ja, das ist ja wenig, genau.
Echt eine Summe. Naja, plus eben mit den 200.000, die abwandern, das sehe ich eben auch so. Und es gibt ja, wenn man jetzt sagt, okay, staatenlos, das ist mir eine Nummer zu groß, ich will es irgendwie kleiner, ich wandere einfach in einen anderen Staat ab. Da gibt es ja mehrere Staaten, die zumindest intelligentere Steuersysteme entwickelt haben. Und die sagen, wir fördern Menschen darin, sich zu entwickeln, kreativ zu sein und großartige Unternehmen aufzubauen. Das, was ich so...
Ja, definitiv. Ich meine, das ist ja auch ein bisschen, sag ich mal, verkürzt. Wir machen ja längst nicht nur dieses staatenlose Leben. Wir betreuen ja auch sehr stark eben bei Auswanderung in fast jedes Land der Welt, wenn Leute einfach dauerhaft an einem Ort sein wollen. Wir haben auch Lösungen, wenn Leute in Deutschland oder ihren Heimatländern bleiben wollen, sich innerhalb des Systems zu optimieren. Auch das deutsche Steuerrecht bietet sehr viele Möglichkeiten, sich innerhalb Deutschlands ein bisschen besser aufzustellen und sein Vermögen zu schützen. Und das sind ja auch unsere Themen, die jetzt vielleicht durch diesen Staatenlosbegriff nicht wirklich zum Ausdruck kommen. Und wie du schon sagst, viele Länder haben das einfach erkannt und fördern halt auch kleinere Selbstständige und Unternehmen sehr bewusst, vergeben deutlich einfacher Visa an entsprechende Leute und haben dann auch einiges an Steuervorteilen. Also selbst in vielen EU-Ländern, da hast du oft bis zu einem Betrag von mehreren 100.000 € nur 1-5% Steuern. Ja. Bist du in Deutschland schon ja bei 50.000 im Spitzensteuersatz sozusagen. In einigen anderen Ländern zahlst du da immer noch ein paar Prozent. Ja, und das sogar teilweise in deutschen Nachbarländern. In Polen zum Beispiel zahlst du bis zu mehreren Millionen einstelligen Prozentsatz an Steuern. Ja.
Wow, das ist spannend. Weil neben dieser demografischen Entwicklung sehe ich eben diesen Crash, wenn ich ihn denn als Crash beschreiben will, aber ich habe tatsächlich als Jugendliche schon immer gedacht, Das kann doch nur an die Wand fahren. Das ist doch unlogisch, dass das so funktionieren soll. Wenn
ja, ich sag mal, jede Demokratie ist schon gekippt, wenn sie eben mehr als 50% Leute hat, die vom Staat abhängen. Weil dann geht das natürlich immer nur noch in diese eine Richtung, bis wir irgendwie bei 100% sind, weil alle entweder pleite oder abgewandert sind. Ja.
Genau, und das ist einfach auch der Tod für jede Innovation. Ne? Du kannst da ja nicht mehr in irgendeine andere Richtung denken, ohne, wie das ja jetzt im Moment auch regelmäßig passiert, sofort zum Staatsfeind erklärt zu werden, sobald du versuchst, irgendwas Neues herauszufinden. Ne?
Ich finde, definitiv.
So ein System lähmt sich damit einfach auch selber. Ne? Das wird so zur eigenen Fußfessel.
Das lähmt sich und ja, man sieht es an einigen Staaten, auch in Europa, dass es anders geht. Ja, einige Ex-Sowjetstaaten, zum Beispiel Estland, haben sich halt, sag ich mal, davon gelöst, haben alles digitalisiert, sehr wirtschaftsfreundlich gemacht. Und Estland ist zum Beispiel wirklich am Boom. Und ganz grundsätzlich kann man eigentlich sehen, dass die Lebensverhältnisse Ost-West-Europa sich sehr stark angleichen. Also Westeuropa wird eigentlich immer ärmer, weil sie eben so gelähmt sind, wie du sagst, während Osteuropa mit eigentlich deutlich konservativeren Gesellschaften trotzdem wesentlich innovationsfreudiger ist, weil sie halt einfach deutlich weniger Abgaben und auch Zwänge für die Bevölkerung, zumindest im, sag ich mal, wirtschaftlichen Bereich haben.
Was sind für dich im Moment so die 5 innovativsten Länder, wenn du so, weil du hast ja auch einen recht guten Überblick. Wo sagst du, Mensch, da geht was? Estland ist eins, wo sagst du, lohnt sich's noch?
Estland ist sicherlich in Europa eines der Vorreiter, gerade im digitalen Bereich. Sicherlich haben wir auch immer noch die USA an führender Stelle. Die haben zwar strukturell teilweise ähnliche Probleme wie Westeuropa. Aber es ist halt einfach ein Riesenstaat mit extrem vielen, auch aus den eigenen Bundesstaaten. Und ich sehe ja, sag mal, diese Dezentralisierung treibt das auch voran. Ja, und dann hast du vor allem sehr viel Innovation natürlich in Asien. Aber allerdings nicht unbedingt in so Ländern wie China, sondern eher so kleinere Länder, die sich auch systemisch wieder ein bisschen besser aufgestellt haben. Vietnam zum Beispiel. Auch Thailand würde ich teilweise dazu zählen. Taiwan natürlich. Naja, also oft auch Länder, die, sag ich mal, David und Goliath spielen, ja, das kleine Taiwan, was sich gegen das große China wehrt und das eigentlich nur durch extrem schlaue Menschen und Hochtechnologie tun kann, ja.
Ich persönlich bevorzuge Asien ja einfach schon aus klimatischen Erwägungen, weil ich es einfach warm mag, ne? Estland wäre mir zu kalt. Kann ich mal durchreisen, aber das wäre für mich jetzt nichts, wo ich einen Lebensschwerpunkt oder Mittelpunkt kreieren wollen würde.
Ja, klar.
Gibt es aus deiner Sicht im Moment Regionen, wo sich besonders lohnt zu investieren?
Ja, also es kommt immer darauf an, was für eine Art Investment das ist. Naja, also wenn wir jetzt über Regionen sprechen, dann meinen wir meist Immobilien oder auch Landwirtschaft oder Ähnliches. Ist man durchaus in vielen osteuropäischen Ländern noch gut aufgehoben. Man hat zum Beispiel ja sehr stark in Georgien investiert. Das Land ist zwar nicht mehr so ideal wie vor einigen Jahren noch, aber immer noch relativ interessant. Auch durchaus näher dran, sowas wie Bulgarien, Rumänien, selbst Polen, das Baltikum, ist immer noch recht attraktiv in meinen Augen. Und wenn wir mal aus Europa rausgehen, ja, also ich mache relativ viel in Lateinamerika, so gerade Zentralamerika, Panama, Honduras und so weiter, ist noch vieles möglich. Man sollte halt auch ein bisschen immer auf die Systeme schauen, wie sie sich ändern. Oft sind dann so, sag ich mal, richtungsweisende Wahlen. Und wenn man da richtig spekuliert, dann kann man da, sage ich mal, ganz gut Gewinne mitnehmen. Ja.
Ich persönlich bin da ja offensichtlich echt nicht so der Crack und denke mir jetzt, ich irgendwo anders in der Welt investieren, wie mache ich denn das? Helft ihr dabei staatenlos auch bei? Habt ihr da Connections?
Da können wir natürlich auch bei helfen, ja. Also wie man sich jetzt aufstellt, wie man sich strukturell aufstellt, in welche Richtung es gehen soll. Also wir machen auch diese, sag ich mal, Investmentberatung. Wir analysieren die persönliche Vermögenssituation und schauen dann, was mit dem Geld gemacht werden soll. Also ein Großteil unserer Kunden zum Beispiel hat gerade irgendwie ihr Häuslein in Deutschland verkauft, hat, was weiß ich, 500.000, 1 Million, 2 Millionen rumliegen. Und bei der starken Inflation jetzt soll das natürlich irgendwie wieder abgesichert werden. Und da muss man sich dann im Detail anschauen, wie man das am besten macht. Und da macht man auch nicht das, was ich mache. Da macht man das schon so ein bisschen anders, ein bisschen, sag ich mal, auch weniger riskant, dass man einfach seine Assets in verschiedenste Vermögensklassen steckt, die sich gegenseitig auch so ein bisschen ausgleichen, gerade in einer Krise, in der wir uns gerade befinden, ja. Nee, meine Strategie ist halt auch eben, weil ich durch zum Beispiel diese Walnussplantage und andere Investments mich relativ gut abgesichert fühle, bin ich aktuell halt sehr, sehr spekulativ unterwegs, wieder sehr stark auch im Kryptowährungsbereich. Und das kann ich jetzt vielen Leuten nicht so empfehlen, aber es gibt andere Strategien, die man dann anwenden kann.
Boah, das klingt spannend. Gibt es irgendein Thema, wo du sagst, das muss die Welt noch wissen, das brennt mir, das würde ich jetzt gerne unbedingt noch mitgeben?
Ja, wir haben ja schon sehr viele Themen besprochen von meiner Arbeit. Ich habe so viele verschiedene Projekte. Ein Projekt, was erst in 1-2 Jahren, sag ich mal, an den Start gehen wird, ist aber auch ein bisschen ein Herzensthema von uns, ist eben das Thema Schule oder eher das Thema keine Schule, nämlich Freilernen. Ich habe sehr viele Familien auch in der Betreuung, die eben ihre Kinder nicht in die Schule schicken wollen. Das ist für viele auch ein wesentlicher Auswanderungsgrund, tatsächlich sogar noch über den Steuern.
Ja.
Und da haben wir was am Start, dass wir quasi mehrere große Anwesen in Europa besitzen, die dann sozusagen als Treffpunkt für Familien dienen, wo die Kinder gemeinsam lernen und die Eltern auch gemeinsam ihren Spaß haben. Und das ist schon in Umsetzung. Da haben wir schon was gekauft in Kroatien und das wird die nächsten Jahre weitergehen. Und ja, das ist für mich natürlich auch ein Herzensthema. Ich habe selber die Schulzeit nicht wirklich genossen, hatte ich ja schon erzählt in diesem Interview. Und habe auch selber vor, viele Kinder noch zu bekommen in Zukunft und dann selber dieses Lebensmodell darzustellen. Weil das höre ich immer wieder, ja, guck mal, ich habe Familie, ich kann das nicht machen. Und das ist halt einfach gelogen, das stimmt halt nicht. Das ist halt immer die eigene, sag ich mal, das eigene komfortable Leben, was da, sag ich mal, höher gewertet wird. Und die Leute wollen sich gar nicht mit den Alternativen beschäftigen. Ja. Also ich kenne Familien, die mit 8 Kindern dauerhaft durch die Welt reisen. Ja.
Ich glaube auch, es braucht einfach eine Klarheit da drin, ne? Eine klare Entscheidung, das auch zu wollen. Und dann geht das mit Sicherheit.
Man muss erstmal die Entscheidung machen. Wenn man die Entscheidung gemacht hat, dann gibt es viele Herausforderungen. Die lassen sich aber nach und nach lösen. Und genau dafür haben wir ja den Blog, die Kurse, meine Beratung und viele weitere Angebote.
Also ich habe in unserem Dorf, da in unserer Gemeinschaft die Erfahrung gemacht, dass Lernen so viel Spaß machen kann. Das muss kein Drama sein, das muss nicht wehtun, man muss sich da nicht hinquälen, das kann recht freudvoll sein. Ich finde das ein geiles Projekt, das finde ich richtig, richtig gut. Toll. Dann danke ich dir sehr, sehr herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen, vielen Dank. Dir auch, wenn du dieses Video bis hierher geschaut hast, vielen Dank. Und ich wünsche dir einen wirklich konstruktiven Tag. Tschüss.